Ich darf jetzt den Professor Rigitnik ankündigen als nächsten Sprecher. Professor Rigitnik kommt vom Institut für Diagnostik und Forschungsinstitut für Pathologie der Medizinischen Universität Graz, beschäftigt sich wissenschaftlich schon seit längerer Zeit mit Digitalisierung und natürlich sinngemäß die Digitalisierung als Basis für den Einsatz von KI. Und Peter, ich darf dich bitten, dass du uns jetzt deinen Vortrag bringst.
Okay. Also herzlichen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne nach Wien gekommen und als ich den Alex gesehen habe, habe ich wieder zurückgedacht an meine Anfänge in der Telepathologie in Tirol. Kannst du dich erinnern, wir waren so stolz darauf oder waren geflasht, wer auf Doppel-ISDN 128 Kilobyte pro Sekunde Übertragungsrate, aber das ist schon fast mehr als 20 Jahre her. Also KI in der diagnostischen Pathologie, ist das die dritte Revolution in der Pathologie? Wir haben heute schon gehört über das Next Generation Sequencing. Wir haben in der Pathologie die Immunhistochemie gehabt, so als die erste große Revolution, das NGS als die zweite Revolution, eigentlich vor 10 Jahren. Und wie viel hat uns das alles schon gebracht und bringt uns eigentlich jedes Monat irgendwas Neues noch? Und jetzt kommt auch noch die digitale Pathologie dazu und KI-Anwendungen. Grundvoraussetzung, haben wir heute schon gehört, ist die Digitalisierung der Glasobjektträger, dann die Speicherung, vielleicht auch Archivierung, Langzeitarchivierung oder auch nicht und dann eben die Anwendung der Assistenzsysteme von Bildanalytik angefangen bis eben wirkliche KI-Anwendungen. Was soll das Ganze eigentlich bringen? Effizienzsteigerung haben wir heute auch schon gehört, Konsistenzerhöhung zwischen den einzelnen Befunden und erhöhte Treffsicherheit. Ein bisschen ein Blick auch in die Glaskugel Pathologie 2030, wie wird das ausschauen? Da lasse ich mich jetzt nicht auf meine eigene Meinung, sondern zitiere aus einer Arbeit, die in einem Lancet-Journal erschienen ist, vor einem Jahr ungefähr, mit sehr renommierten Leuten aus diesem Gebiet, die sich ein bisschen so auch vorgestellt haben, was wird denn, wenn man denkt, in Kürze eigentlich, in 5-6 Jahren schon Standard sein. Die diagnostische Genauigkeit wird erhöht, die Qualität der Berichte wird verbessert, die Diagnosen und die Einteilung von Tumoren wird standardisierter. Momentan haben wir zwischen den verschiedenen Pathologen noch immer gewisse Unterschiede, die bei der Diagnostik entstehen können. Es ist unser Fach noch relativ subjektiv. Also wir werden auch mehr Objektivität bei derzeit stark interpretationsabhängigen Entitäten sehen, vor allem auch den seltenen Entitäten, die nicht so geläufig sind. Auch die Erkennung von den seltenen Ereignissen, also kleine Metastasen, die abseits eines Tumors sind oder in einem Lymphknoten oder kleine Tumorfozi abseits des Haupttumors, werden leichter und schneller erkennbar sein. Die Analysen werden quantitativer werden. Freuen Sie sich schon auf die Östrogenrezeptor Angabe 90,3% positive Tumorzellen oder Ki67 14,7%. Die Interpretation wird von solchen computergestützten Messungen und Bewertungen wird unser tägliches Brot dann sein. Und diese Interpretation, das bringt mir auch schon zu einem Thema im Sinne, wir werden nicht untergehen, es ist keinesfalls eine Apokalypse, jetzt solche KI-Modelle anzuwenden, sondern das sind Assistenzsysteme im Wesentlichen, die unser tägliches Arbeiten unterstützen werden. Die Vollständigkeit der Berichte wird erhöht werden, Komplexität der Berichte wird aber gleichzeitig auch steigen. Also für die Kliniker vielleicht nicht ganz so einfach, aber zumindest die Vollständigkeit, dass alle Parameter, die man sich so wünscht, vor allem bei den Tumordiagnosen, klar erkenntlich dastehen, das sollte auch dadurch verbessert werden. Und die digitale Pathologie-Diagnostik ohne Verwendung der physischen Glasobjektträger wird Realität werden. Das ist aber ein Riesenschritt und eine Riesenherausforderung und größten Respekt auch an das Labor Ulm, dass ihr das geschafft habt, schon im eigentlich Privatlaborsektor, beziehungsweise auch in Favoriten das einzuführen. Das sind Ihre Kosten eigentlich, die auf ein Institut hier zukommen. Und nur zum Beispiel erwähnt, so ein Scanner kostet zwischen 150.000 und 200.000 Euro und mit einem kommt man meistens nicht aus. Die Pathologinnen und Pathologen werden verschiedene Arten von KI-Software bewerten müssen. Sie werden sie validieren müssen, werden Qualitätskontrollen durchführen müssen und die KI-generierten Diagnosen überprüfen müssen. Für die, die schon länger auf den Glasobjektträgern befunden, ist das natürlich dann einfacher. Aber die, die jetzt dann nachkommen, die jungen Pathologinnen und Pathologen, da ist ein bisschen die Gefahr, dass sich diese mehr und mehr auf die KI-Lösungen und KI-Antworten und KI-Diagnosen verlassen werden und die vielleicht nicht so gut überprüfen können. Aber das ist eine gewisse Herausforderung für die Zukunft. Wir werden auch ganz sicher, so wie auch durchs NGS, neue Patientenkategorien basierend auf neuen durch KI verfügbare Daten erkennen. Gleich wie bei den Gliomen, die NGS-Klassifikation unerlässlich sein wird, gibt es dann wahrscheinlich auch in wenigen Jahren Kategorien, die nur Bildsoftware, Analytik, KI-Software darstellen kann. Was digitale Pathologie ist, das haben Sie heute schon gehört, ersetzt in weiten Teilen das klassische Mikroskop. Die Polarisationsoptik geht zum Beispiel noch nicht. Fluoreszenz ist auch ein bisschen ein Hindernis und Zytologie ist auch nicht so ganz perfekt umgesetzt. Aber es wird immer besser. Die Objektträger werden digitalisiert. Man nennt es dann Whole Slide Image. Beispiel zeige ich jetzt aus Zeitgründen nicht, aber das ist so ein Digitalisierungslabor, wie es bei uns auch zu einer Hochzeit der Digitalisierung in einem Forschungsprojekt war. 500.000 Objektträger waren zu digitalisieren, mehrere Scanneinheiten auf der rechten und auch auf der linken Seite ein großer Scanner. Und die sind Tag und Nacht gelaufen. Ja, und auch im Routinebetrieb braucht man mehrere Scanner, je nach Institutsgröße, um den Durchsatz zu schaffen. In den Geräten selber sieht man noch Mikroskopobjektive, an denen wird dann der Glasobjektträger vorbeigeführt und es wird dann über eine Digitalkamera digitalisiert. Und diese Daten werden als sogenannte Whole Slide Images gespeichert und die haben eine Größe von circa, ja, je nach Präparat, nach Objekt, das da drauf liegt, Biopsie natürlich nur 200-300 Megabyte bis hinauf bei größeren Präparaten 1,5 Gigabyte pro Glasobjektträger. Im Vergleich zu einem MR, das hat so um die 300 Megabyte. Also wir sind in der Pathologie da wirklich konfrontiert mit einem gewissen Speicherproblem und Speicher kostet neben den Scannern, ist das der zweite große Kostentreiber. Was man immer mehr jetzt sieht, sind verschiedene Startups, aber auch etablierte Firmen, die es schon seit Jahren gibt, die Quantifizierungen am digitalisierten Bild durchführen können. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, also jetzt neben Telepathologie im klassischen Sinn, dass man auf diesen digitalisierten Daten wirklich rechnen kann. Und Entschuldigung, jetzt wollte ich eigentlich was anderes, so. Und hier sieht man zum Beispiel sehr schön, ja, die Bewertung von so einem Gang und wie viele positive Tumorzellen das sind, das macht der Pathologe in 0,5 Sekunden. Spannender wird schon bei diesem Bild, zeigen mir alle Mitosen. Ja, man sieht es vielleicht nicht so gut, das blau umrandete, aber das ist schon sehr hilfreich. Oder das Quantifizieren von solchen Mitosen pro Quadratmillimeter funktioniert exaktest, ja, im Vergleich zu dem, was eben Pathologen da noch sehr viel an Zeit investieren müssen, um sowas relativ Simples zu machen. Und für mich relativ jetzt am meisten faszinierend ist, dass es schon Systeme gibt, die auch Tumoren detektieren können. Hier am Beispiel von Prostatastanzen. Das ist das, was am meisten oder am weitesten momentan entwickelt ist und da auch den Gleason-Grad bestimmen kann. Und das Gleason-Grading wissen wir, dass unter den Pathologen nicht so gut die Inter-Observer-Variability ist relativ groß. Ja, also es gibt zwar schon relativ klare Standards dafür, aber trotzdem, es gibt Abweichungen. Und durch so ein System hat man doch eine gewisse Vereinheitlichung. Guidelines muss man natürlich bei solchen Dingen beachten. Wir sind mit solchen Softwareanwendungen, unterliegt genauso der CE-IVD Regulation. Das heißt, ähnlich auch wie Reagenzien, das kann man nicht einfach nur ausprobieren und anwenden. In der Medizin ist das sehr stark reguliert und es gibt ein bisschen was an College of American Pathologists Guidelines, die recht sinnvoll sind aus meiner Sicht, oder auch die SDIP, die aktuell gerade ihren Europakongress in Vilnius hat und dort sind 500-600 Leute aus der IT, aus IT-Bereich und Pathologen, die sich nur zu diesem Thema unterhalten und die haben auch schon Guidelines herausgegeben. Also wenn Sie Interesse haben, suchen Sie sich das im Internet. Wo wir heute stehen, Sie haben schon im ersten Vortrag mitbekommen, die Scanner und die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Das hängt von den Herstellern ab. Wenn man darauf Diagnosen machen sollte, will man eigentlich nur den sehr guten Scanner und nicht den guten Scanner, weil davon hängt einfach zu viel ab. Und ein Scanner, der nicht ganz optimal in der Bildqualität, in der Auflösung oder in der Schärfe ist, den will man eigentlich als Pathologe nicht haben, weil der Goldstandard ist das klassische Mikroskop und so ein Bild wünschen wir uns oder sogar ein besseres. Die Dateiformate, da gehe ich jetzt nur schnell drüber, die sind noch ein bisschen problematisch, aber sind insofern wichtig, man darf hier oder sollte darauf achten, dass man nicht ein geschlossenes Dateiformat hat, sondern eher ein offenes. Manche Hersteller haben ein sehr offenes. Ideal wäre der DICOM-Standard, der ist aber noch nicht sehr verbreitet. Also ähnlich wie in der Radiologie gibt es DICOM und das ist natürlich dann auch wieder so eine Basis, um überhaupt KI-Anwendungen zu integrieren oder dass die auf solchen Bilddaten laufen. Die Datenleitungen sind heutzutage nicht mehr wirklich ein Problem. Es ist die Bandbreite so ungefähr, wie wenn man einen Online-Film streamen würde nach Hause. Also das schafft eigentlich jede Leitung mittlerweile ganz gut. Oder auch LTE reicht eigentlich völlig aus. Innerhalb des Hauses muss man natürlich zwischen Scanner und Speicher und den Servern eine höhere Datenrate haben. Da gehe ich jetzt ein bisschen drüber aus Zeitgründen. Das wäre jetzt, glaube ich, oder haben wir im ersten Vortrag auch schon gehört. Und wir haben durch die Digitalisierung eine Menge eigentlich an Vorteilen, die sich ergeben, hauptsächlich im Bereich Effizienzsteigerung, Patientensicherheit. Ja, auch das Vertauschen von Objektträgern, das jeden Pathologen, Pathologin schon passiert ist, wenn man so eine Mappe hat und ein Fall ist nach dem anderen. Meistens merkt man es dann eh schnell, dass da irgendwas nicht gestimmt hat, aber auch da die Digitalisierung vernetzt eigentlich die Bilder direkt aus dem Laborinformationssystem mit den richtigen Patientendaten und ermöglicht gar nicht, dass man jetzt irgendwelche falschen Objektträger anschaut. Tumorboard-Vorbereitung läuft ideal, man kann die Fälle sehr schnell zeigen, man kann Notizen machen, einfache Bilder für Vorträge erstellen und die Suche im Archiv ist auch viel, viel einfacher, sofern man all diese Daten halt speichert. Voraussetzung haben Sie zum Teil auch oder großteils schon gehört, das LIS muss angebunden sein. Ganz wichtig ist, dass irgendein automatisierbarer Barcode oder Data Matrix Barcode oder QR-Code auf den Objektträgern ist, damit die Software die gescannten Objektträger automatisiert zum Fall zuordnen kann. Wenn das nicht geht, kein Mensch schafft, mehrere hunderttausend Objektträger im Jahr händisch zuzuordnen. Etwas begleitend wird kommen, mehr und mehr, sieht man auch schon von der ICCA vorgegeben für gewisse Karzinome, die strukturierte Befundung. Ich komme auch noch aus einer Zeit, wo man Prosa im Befund geliebt hat. Ja, also sei es von der Beschreibung weg bis hin eben zur Formulierung der Diagnose, manchmal auch sehr blumig ausgeführt, manche waren dann schon eher knapper und es geht aber schon der Trend hin, dass es mehr knappe Diagnosen sind mit den entsprechenden Kriterien. Was meint man unter strukturierter Befundung? Super für Data Scientists, die würden uns am liebsten auch noch vorgeben, was wir da für Möglichkeiten haben hineinzuschreiben, muss heutzutage aber auch nicht mehr sein. Aber für die Pathologen ist es halt nicht so klasse, weil Medizin und Biologie ist nicht so wie Technik, ja, ist nicht so standardisierbar. Aber es geht ein bisschen in die Richtung. Und so schaut es dann aus, wenn es ein Mammakarzinom ist auf einem Operationspräparat. Also die Befunde werden komplexer, das sind eigentlich nur jetzt die klassischen Parameter und wenn man da noch bedenkt, es können noch weitere dazukommen, dann wird es noch komplexer. Und KI in der Pathologie ist nicht nur Bildanalytik, das ist auch aus den Befunden etwas herauszulesen. Und da komme ich zu diesen Large Language Models ganz kurz, allen bekannt von ChatGPT. Und es gibt Large Language Models schon in einer Vielzahl mittlerweile, die man sogar auf den eigenen Wortschatz dann auch trainieren kann. Und ganz lustig eigentlich, wer es einmal probieren will, auch OpenAI hat in GPT-3 schon Medizin hineingegeben, sozusagen Medizinbegriffe. Und da habe ich ganz kurz einmal probiert, ChatGPT Diagnosen, Textdiagnosen zu gehen, die nicht so strukturiert waren, ein bisschen verändert, damit kein Datenschutzbeauftragter irgendwie jammern kann, also ein paar Zahlen verändert da drinnen und dann einfach hineingegeben in den Prompt, fasse diese Diagnosen in einer Tabelle mit folgenden Spalten zusammen, Tumortyp, Grad, Östrogenrezeptor, Status, HER2, KI67, TNM, ICD-OM und ICD-OT. Ich habe mich da hinten nicht einmal mehr bemüht, das richtig zu schreiben. Hineingegangen ist der Text, herausgekommen ist die Tabelle, relativ schnell, nach einer Minute 30, neuere Modelle gehen schneller übrigens, und erstaunlicherweise relativ gut klassifiziert. Der Tumortyp wurde aus diesen Diagnosen herausgelesen, zu 100%, der Grad auch. Bei manchen Rezeptorstati hat es ein bisschen hineinfantasiert, aber das machen solche Modelle momentan. Aber auch da, es soll ja nur einmal demonstrieren, was möglich ist sozusagen. Was früher vielleicht ein Diplomant machen musste, über viele Monate, hunderte Tumoren zu klassifizieren, geht jetzt ratzfatz aus dem Text heraus, hinein in ein KI-Modell, das mit Sprache umgehen kann und Texte klassifizieren kann. Also das ist schon recht faszinierend. Weg wieder von den Texten hin zur KI, zu digitalisierten Objektträgern, da tut sich momentan auch wahnsinnig viel vergleichbar mit dem eigentlich, was man auch so kennt, generative AI, aber auch eben die Bilderkennung. Und was ist so ein bisschen, was steckt dahinter, überhaupt so hinter diesen neuronalen Netzwerken? Der mathematische Ursprung ist schon relativ alt, in den späten 50er Jahren. Man hat einen Input, gewichtet diesen Input, es entsteht eine Summe. Was immer dabei ist, auch in den jetzigen KI-Modellen, ist eine Funktion, eine Aktivierungsfunktion, die dann einen Output generiert. Und wenn man das hochskaliert, und das schafft man mit den heutigen Computern, beziehungsweise auch mit speziellen Chips, die eben nicht nur sequenzieren können, sondern anders gebaute Chips, GPUs, die nicht so genau rechnen, das braucht man aber nicht, aber schneller rechnen. Und das ist dann hochskaliert. Das ist hochskaliert in verschiedene sogenannte neuronale Netzwerke. Hat nichts Wirkliches mit Neuronen zu tun. Da drinnen sind einfach mathematische Funktionen hinterlegt. Einfach ist gut gesagt, das ist eine eigene Wissenschaft, die dahinter steht. Aber es soll Ihnen auch nur mal vielleicht ein bisschen demonstrieren, was so ein neuronales Netzwerk macht. Und wenn es interessiert, da gibt es auch eine sehr spannende Website. Ich versuche sie mal aufzurufen. Und ich probiere hier herein eine Zahl zu zeichnen. Und dann sieht man mal, wie so ein neuronales Netzwerk mit verschiedenen Layern, die hier dargestellt sind im Input-Layer. Der zweite da unten ist der Convolutional-Layer, dann ein Downsampling und so weiter, bis hin eben zu einem Ergebnis kommt. Und Sie sehen jedes Pixel hier, und das ist auch in der digitalen Pathologie so, jedes Pixel wird verarbeitet in verschiedene, es wird Convolutional abgewandelt, es werden Kanten detektiert etc. Und das geht wiederum auf andere Layer über. Und je nachdem, was dann aktiviert wird, kommt ein Ergebnis raus. In dem Fall ist es die 8. First guess 8. Ja, second guess ist es eine 1. Ne? Das war es nicht ganz. Gut. Und so funktionieren aber noch viel, viel komplizierter mit mehr Layern dazwischen eigentlich auch die Bilderkennungssoftware für digitale Pathologie. Es wird auch nie praktisch das gesamte Whole Slide Image verarbeitet, sondern meistens kleine Ausschnitte. Und in der Bilderkennung neuronaler Netzwerke läuft das eben genauso ab, vom Originalbild über verschiedene Layer dazwischen bis hin zu einem Output. Das Ganze braucht natürlich ein irres Training, um so ein Bildnetzwerk zu trainieren, braucht man rund 10.000 Fälle. Und das ist ein bisschen die Limitation bzw. auch die Herausforderung, dass man Netzwerke schafft. Es wurde heute schon erwähnt, die Schweizer haben so ein Netzwerk. Wir sind dabei, so eines aufzubauen, zumindest innerhalb der Universitätspathologien. dass wir zum Beispiel 10.000 KEY-67 Fälle einfach zusammenstellen können oder 10.000 PDL-1. Keiner von uns, auch große Institute, haben solche Fallsammlungen aktuell. Aber wenn man sich zusammentut, gibt es durchaus die Möglichkeit, solche Grenzen zu schaffen. Es macht keinen Sinn, KI zu trainieren auf 10, 20, 30 Fällen. Das ist sinnlos, da kommt nichts Wirkliches dabei raus. Es gab vor kurzem auch einmal, oder 2015 war das schon auch so die Idee, naja, selbst die Tauben sind genauso gut wie die menschlichen Experten und die Tauben werden wahrscheinlich die Pathologen ersetzen. Sie können gutartig von bösartig differenzieren. NBC hat auch geschrieben, Bird Brain, Pigeons make good pathologists, study finds. Und die Studie von Levinson, die wirklich gut publiziert wurde eigentlich, hat das gezeigt, dass die Tauben, nachdem sie da drauf das Bild gezeigt wurde, dann haben sie gepickt am Bildschirm, gutartig, bösartig, und wenn es gestimmt hat, haben sie ein Korn bekommen, und wenn es nicht gestimmt hat, sind sie hungrig geblieben. Und die haben das halt auch geschafft, auch mit ihrem kleinen Taubenhirn zu erkennen, naja, da ist ein bisschen mehr Blau drinnen oder Violett als in den gutartigen. Aber ich glaube, keiner von uns würde jetzt einer Taube zutrauen, eine Karzinomdiagnose zu erstellen. Unsere Textbücher, seinerzeitige Beaver in der Mammapathologie, 874 Seiten, der Rosen mit 1400 Seiten ungefähr. Das sind die Dinge, die man als Pathologe sicher nicht auswendig kann, aber so detailliert beschrieben sind Krankheiten. Und eine KI zu trainieren, dass sie dann all diese verschiedenen und hunderten Entitäten eigentlich kennt und die Variationen, da braucht es noch einen irre langen Weg eigentlich dahin. Und man sieht auch hier die gewisse Ähnlichkeit, Karzinom auf der linken Seite, Fettgewebsnekrose auf der rechten Seite. Ja, da können sich ja KI schon ganz schön irren, dass sie sagt, das sind auch Karzinomzellen. Oder auch in dem schönen Beispiel, wenn Sie jetzt nicht Pathologe, Pathologin sind, die Blueberry Muffins und die Chihuahuas schauen zum Teil wirklich zum Verwechseln ähnlich und die KI sagt, das ist das Gleiche. Also das hängt halt immer davon ab, was sieht so, wie ist es trainiert, mit wie vielen Fällen ist es trainiert. Und was man auch hier sieht, bei manchen tun wir uns eigentlich leicht und bei manchen schon eher schwerer. Ist das jetzt der Chihuahua oder ist es doch ein Blueberry Muffin? Aber was wir schaffen als Menschen, ist das zu verifizieren oder zu validieren, zu einem Ergebnis. Und ich glaube, das wird auch in der Pathologie ganz wichtig sein, dass wir dafür verantwortlich sind und letztverantwortlich sind, so eine Diagnose, die eine KI als Assistenzsystem erstellt hat, zu unterstützen. Drei Anwendungen in naher Zukunft, das wirklich eigentlich praktisch und umsetzbar ist, Detektion von kleinen Tumormetastasen, sei es in HEs oder auch in immunhistochemisch gefärbten Objektträgern. Es wird auch die On-Slide-Kontrollen überprüfen können, ob das in Ordnung ist oder eben Abweichungen gibt. Auch mit den, das ist ja eigentlich auch eine tolle Anwendung, wenn man Immunhistochemie bedenkt und der Antikörper wird im Laufe der Zeit schwächer und uns so eine KI eigentlich dann sagt, naja, aber jetzt mit den 20 vorigen IHCs ist die Kontrolle zwar noch okay, aber sie wurde schwächer. Und sowas kann man als Mensch nur sehr mühsam machen, aber elektronisch geht es wunderbar. Immunhistochemische Tumorzellquantifizierung wird auch sehr, sehr gut und standardisiert gehen. Wie gesagt, ich freue mich einfach schon, wenn ich dann schreiben kann, es hat 12,7% positive Tumorzellen auf dem Objektträger. Was die Kliniker damit anfangen, ist da in Zweifel zu ziehen, aber trotzdem zeigt ein bisschen eine Genauigkeit, Pseudogenauigkeit, weil an einer anderen Stelle gemessen wird es wieder ein bisschen anders sein. Aber die HE-Objektträger zu betrachten bzw. zu diagnostizieren, wird nicht ganz so schnell verschwinden für die Pathologinnen und Pathologen. Im Gegenteil, da braucht es einfach noch viel, viel mehr Training von Modellen. Aber es gibt auch, viele Modelle sind jetzt auf KI-neuronalen Netzwerken etabliert, die eigentlich trainiert wurden mit normalen Bildern, mit Katzen, Hunden, Autos, was auch immer. Und diese Foundation Models, die nur trainiert sind auf Histobildern, die kommen jetzt erst. Die sind jetzt in den letzten halben Jahr entstanden und publiziert worden. Und die bieten natürlich noch einmal eine ganz andere Dimension als die bisherigen. Wer sieht den Tumor im Lymphknoten? Ich jetzt, glaube ich, bei der Vergrößerung jetzt nicht gesehen. Die KI hat es entdeckt und auch in der IHC ist es nachweisbar. Und solche Dinge ersparen in der Diagnostik letztlich auch Zeit und bringen vielleicht ein bisschen mehr Sensitivität auch. Und was heute auch angesprochen wurde, Zervixkarzinom-Screening wäre prädestiniert, um eben seltene Ereignisse, die atypischen Plattenepithelzellen oder auch Drüsenepithelzellen zu finden, eben solche Zellen, die dann markiert sind oder am Bildschirm dargestellt werden als die auffälligen Zellen. Und man verifiziert das dann noch einmal und gibt dann den Befund frei. Also ich sage einmal, manuell als Screenerin, Screener einen Objektträger durchzuschauen, 20.000 bis 50.000 Zellen zu subkortikal zu analysieren, sind die atypisch oder nicht, dafür ist das eigentlich prädestiniert. Und es gibt natürlich auch schon Firmen, die sowas vertreiben. Ist nicht schlecht. Also es gibt Unterschiede auch hier. Es gibt sehr gute, es gibt nicht so gute. Und das ist eben auch letztlich unsere Aufgabe, dann herauszufinden, welche Systeme eignen sich wirklich gut in der Praxis. Die Liste lese ich jetzt nicht vor, aber Sie sehen, es gibt eine Menge an Dingen, die Pathologinnen und Pathologen tagtäglich quantifizieren und die durch KI-Systeme in Bälde, vorausgesetzt man hat digitale Slides zur Verfügung haben werden und machen können. Was wir machen sollen oder müssen auch, Sie haben es das heute gehört, anpassender Workflows, die Mitarbeiter am Konzept beteiligen, Qualitätskontrollen für digitale Pathologie aufbauen, am besten in einem akkreditierten Prozess, wo man weiß, wie man validiert, wo man weiß, wie man Prozesse etabliert, geeignete Fälle dafür identifizieren. Nicht jeder HE ist perfekt geeignet, also wie gesagt, Polarisation geht noch nicht. Ja, das hat kein Hersteller noch im Programm und braucht man doch da und dort, um Kristalle nachzuweisen oder Mikrokalk, Calciumpyrophosphat oder was immer nachzuweisen. Die Investitionen planen, es kostet leider wahnsinnig viel. Und 25 Millionen für die Schweiz, für ein paar Institute, sehe ich nicht als viel, sondern als angemessen. Und das ist aber für eine Pathologie ein 10-Jahres-Budget. Und das, wie das gehen soll, weiß man noch nicht. Ja, also außer über Forschungsprojekte und spezielle Förderungen ist das wahnsinnig schwierig. LIS-Firma, Laborinformationssystemfirma einbinden ist wichtig. Nicht machen sollte man alles von Beginn weg auf digital umstellen. Darum habe ich auch, war ich so interessiert, wie ihr das geschafft habt und wie lange ihr braucht habt. Also mit gewissen Fällen zu beginnen ist optimal. Die Umsatzzeit, sozusagen Turnaround Time von Eintreffen des Präparates bis Ausgang, lässt sich generell senken durch digitale Pathologie, aber nicht zu 100% und am Beginn wahrscheinlich nicht. Die humanen Ressourcen oder dass Pathologen und Pathologen ersetzt werden, das sehe ich nicht. Ja, auch nicht in 2035, vielleicht 2040, aber ich glaube es nicht ganz. Ja, also zum Piloten fliegen auch noch und Flugzeuge können alleine landen. Also es braucht den Menschen in diesem Kreislauf zur Verifikation und zur letztendgültigen Freigabe, ob etwas ist oder nicht ist. Alle werden begeistert sein, mit Sicherheit nicht. Alles Neue verursacht Ängste und den Umstieg soll man auch nicht zu rasch vollziehen. Also die gängigen Beispiele zeigen, man tritt einmal mit dieser Technologie in Kontakt, schaut, wie man die Speicherung macht, schaut, wie man die Netzwerke aufbaut, die Software anpasst und so weiter. Und Kosten einsparen wird es mit Gewissheit nicht. In dem Zusammenhang auch danke an die Forschungsgruppe, die bei uns tätig ist, die Forschung bringt viel für die Diagnostik letztlich, die Erkenntnisse von dort übertragen wir und ohne viele Forschungsprojekte hätten wir gar nicht so die Erfahrung. Das war es meinerseits, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ja, herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Ich würde auf das zurückkommen, was du auch angeschnitten hast. Es wird die KI helfen, die Digitalisierung ist die Voraussetzung, aber wir müssen die KI-Ergebnisse kontrollieren können. Und das ist, glaube ich, die Achillesferse an dem Ganzen, wie trainieren wir das in der Zukunft. Wir haben jetzt viele Altpathologen, sagen wir so wie mich, die noch die analoge Mikroskopie trainiert haben über Jahrzehnte, das wird für die Zukunft schwieriger sein. Und man wird das System doch parallel trainieren müssen, in einem gewissen Ausmaß, sonst geht die Kontrollfähigkeit verloren.
Wie siehst du das? Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass solche KI-Systeme, gerade wenn man jetzt an die jüngeren Assistenzärzte oder Fachärzte denkt, eher als Kontrollmechanismus einsetzt, im Sinn, ich erstelle meine Diagnose und lasse dann nochmal von einer KI überprüfen, ob sie zusätzlich irgendwas sieht. Und wenn das nicht übereinstimmt, muss man einen zweiten Pathologen dazu holen. So in die Richtung kann ich mir das gut vorstellen. Aber eben dieses, wenn man von Beginn weg, ähnlich wie mit einem Automatikauto fahren lernt, wirst du mit der Schaltung schwer zurechtkommen. Und ähnlich sehe ich es eigentlich mit der KI. Ja, also wenn ich nie lerne, mit dem Mikroskop umgehen, oder sagen wir auch, es muss ja nicht das Mikroskop sein, aber die reine HE-Morphologie, wäre immer schwer tun, dann zu beurteilen, wenn ich so aufwachse, quasi nur mehr mit KI-Systemen rund um mich und nur mehr zu differenzieren, was ist jetzt ein Artefakt, was hat die KI falsch erkannt und was ist vielleicht wirklich richtig.
Deine Meinung dazu?
Ich denke auf jeden Fall, man muss einen Weg finden und das wird schwierig werden, dass man eben die klassische Morphologie nicht verliert. Wenn man sich dann nur mehr verlässt auf KI irgendwann einmal, jetzt wie gesagt nicht in den nächsten 10 Jahren, aber in den nächsten 20, 30 Jahren, dann wird es schwierig. Also dann, ja.
Gut, Frage, Dozent X, ne?
Ich kann mich noch erinnern, wie im AKH vor 30 Jahren dann immer wieder Fälle an Referenzpathologen in Amerika verschickt wurden. Ist nicht teuer, Blöcke, was immer. Das wäre ja jetzt relativ einfach digital. Gibt es das schon?
Also ich sage mal prinzipiell, denken Sie an die Radiologie, dort gibt es den DICOM-Standard. Der DICOM-Standard wurde für die Pathologie weiterentwickelt. Wir haben ganz andere Grundvoraussetzungen, aber es ist im Prinzip ein Containerformat und man wird diese Form der Bilddaten übertragen, wohin auch immer. Die Radiologen machen das ständig untereinander. In der Pathologie ist es noch nicht ganz so etabliert. Wir machen das als Telepathologie, machen es auch jetzt schon, auch mit anderen Dateiformaten. Oftmals greift man dann auf dem Server von der Institution zu, aber letztlich, die Entwicklung wird wahrscheinlich in diese DICOM-Richtung gehen. Man hat einen Container, dort sind alle Bilder drinnen von einem Fall. Das wird entweder verschickt dann oder man schaut es lokal am Server an.
Da muss man nur, ich bin leider immer der Ketzer in dieser Diskussionsrunde. Man muss natürlich dazu sagen, das, was einem zugesandt wird an spezieller Immunhistochemie, ist nicht immer ausreichend für eine Referenzbefundung. Und ganz wird man nicht wegkommen, dass man spezialisierte Panels in Immunhistochemie und Molekularpathologie in den Zentren haben wird. Das heißt, man wird doch müssen nach wie vor die Schnitte und den Paraffinblock in diese Referenzzentren zusenden. Wenn etwas sehr gut standardisiert ist im Alltag, wenn man Mammakarzinombefund mit einer entsprechenden Immunhistochemie, dann kann ich mir diese telepathologische Konsiliarbefundung vorstellen für ganz spezifische, schwierige, seltene Lymphome, wo man gar nicht in jedem Institut die Antikörper hat und für Weichteiltumoren, die besonders diffizil sein können, da würde ich eher ein bisschen skeptisch bleiben und vorsichtig, dass man die weiterhin nach der klassischen alten Methode mit Übersendung von Paraffinmaterial und Schnitten bearbeiten wird müssen.
Natürlich, also ja. Das ist also absolut richtig, kann ich nur unterstreichen. Die Immunhistochemie muss zum Teil wiederholt werden oder ergänzt werden und es geht nur am Paraffinblock. Aber ich sage mal, gewisse Fälle, wo es nur um eine Zweitmeinung am HE-Schnitt geht, dann ist die Telepathologie eigentlich prädestiniert dafür.
Ja. Wichtig in dem Zusammenhang wäre auch zu sagen, dass die Kommunikation formatabhängig ist. Wir haben vor 25 Jahren im Kaiser-Franz-Josef-Spital eine Telepathologie etabliert und haben dann mit Saarbrücken und, glaube ich, Paderborn uns ausgetauscht, konnten aber in ganz Österreich mit keinem zweiten System kommunizieren. Und du hast angesprochen, das DICOM-Format, das müsste man eigentlich jetzt österreichweit ein Kommunikationsformat, ein einheitliches beschließen. Und wenn ich den Alexander Nader sehe, der kann das noch viel besser formulieren und vielleicht auch was dazu sagen gleich.
Ja, ich möchte etwas zu Teichheim sagen. Das ist, ich halte das jetzt, dass es jetzt ein Proposal gibt, das eigentlich fertig ist, für ganz was Wesentliches, und zwar deshalb, weil wir in Österreich ja vom Datenschutzgesetz gesegnet sind und das Teichheim so ist, dass ich den gesamten Patientenheader mit einem Schlag entfernen kann, und das wird uns in Zukunft unheimlich gut tun, weil ich kann dann wirklich einen Fall komplett richtig pseudonymisiert mit jemandem austauschen. Das wird uns jetzt in den nächsten Jahren sehr zugutekommen. Und die Frage ist, ob wir uns das als Fachgesellschaft trauen sollen, einfach zu sagen, wir wollen das etablieren. Das tut derzeit niemand. Diskutiert wird es auf Ebene sogar der European Society of Pathology, dass die sich überlegen, das sehr zu pushen. Absolut, ich persönlich würde es ebenfalls sagen, ja, so früh als möglich, weil wir gerade in Österreich wissen wir, dass man ja mittlerweile nicht einmal mehr auf den Türklingeln einen Namen tragen darf. Also da hilft es sehr.
Wir haben noch ein paar Meldungen aus dem Chat. Und zwar: bei aller Datenflut und schnelleren und genaueren Diagnostik, wie denken Sie, wirkt sich das auf die Therapie und das Outcome für die Patienten aus?
Schwierige Frage. Also KI kann zum Beispiel auch Fälle vorreihen. Ja, wenn es notwendig wäre, Karzinomfälle schon filtern und vorreihen in der Diagnostik. Ob sich das klinisch letztlich auswirkt, bezweifle ich ein bisschen, weil manchmal sieht man auch Fälle, die man schnell befundet und Karzinomdiagnose macht in der Biopsie und die Operation ist 2-3 Wochen später. Aus welchen Gründen auch immer, weil der Patient noch irgendwo Urlaub fahren will oder eben kein Slot frei ist für die Operation. Bei manchen Tumoren, die nicht so schnell wachsen, ist das auch nicht wirklich relevant. Andere sind, die hochmaligne sind, hochproliferativ, da spielt natürlich die Zeit eine Rolle. Ja, es wird ein bisschen was helfen, aber nicht alles.
Und dann haben wir noch einen Kommentar. Die alten Studien und diagnostischen Kriterien wurden aufgrund subjektiver Einschätzungen gemacht. Werden mit KI zum Beispiel bei Mitosenzahl in neuroendokrinen Tumoren zu viele Mitosen detektiert? Und wird das dann folglich nicht mehr zu höheren Graduierungen führen? Also zusammenfassend würde ich sagen, dass man es quasi mit falschen Informationen füttert oder halt mit...
Ja, das kann natürlich passieren, genauso wie wenn man immunhistochemisch einen Mitosemarker anwendet, PHH3 zum Beispiel, und dann vielleicht mehr Mitosen sieht, als im HE. Etabliert sind diese Cutoffs am HE. Auch dafür braucht es dann wieder Studien oder auch Vergleich mit den Outcome-Daten letztlich, ob das relevant ist oder nicht. Aber dass es mehr detektieren kann, ja, das ist sehr wahrscheinlich.
Ja, man wird ja diese Klassifikationssysteme dann wissenschaftlich anpassen an die neue Technologie. Ich glaube, das ist ja notwendig. Es kann in der Übergangsphase zur Überdiagnostik führen, das ist schon möglich. Aber grundsätzlich wird man das wissenschaftlich in Studien überprüfen und bestätigen. Und dann werden sich vielleicht auch die Cut-Offs etwas ändern oder die Zuordnung zu einem Cut-Off bezüglich Malignitätsgrad und Graduierung. Das wird man schon schaffen können, nicht? Glaube ich.
Genau. Aber das ist visualisierbar, es ist überprüfbar, das ist relativ einfach noch. Ja, schwierig wird es, wenn die KI sagt, da ist jetzt eine schlechte Prognose und man weiß gar nicht warum. Ja, Blackbox, Thema Explainability, aber das ist ein anderes Thema.
Und als letztes haben wir noch, wie hoch sehen Sie das Risiko, seltene Fälle zu übersehen?
Durch KI oder?
Durch KI.
So verstehe ich sie. Ja, wenn die KI nicht trainiert ist auf seltene Entitäten, seltene Fälle, genau das ist eigentlich das, was Pathologinnen und Pathologen auszeichnet. Die, auch wenn sie jetzt vielleicht die Entität nicht ganz 100% sofort benennen können, aber man hat nach einer gewissen Erfahrungszeit ein Gefühl, das passt nicht. Ja, da ist was. Und das passt dann nicht hinein. Und dann denkt man genau nach oder schaut nach oder fragt jemand anderen. Und die KI-Systeme, wenn sie nicht darauf trainiert sind, erkennen sie es nicht. Ja, das ist also es ist ein riesen Konvolut aus Zahlen, so eine KI, aber nicht wirklich intelligent. Sie ist künstlich, aber nicht intelligent.
Gut, haben wir noch weitere Fragen?
Nein.
Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich da noch eine einen Kommentar halten von der Frau Professor Liegl Arzwanger, die darauf hinweist, dass gerade bei Weichteiltumoren die Kombination aus Morphologie, Immunhistochemie und Molekularpathologie jetzt schon die geübte, gehobene Praxis ist. Also dass wir das nicht nur auf die Gliome beschränken sollen, sondern auch hier ausweiten. Und dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen und ich würde das auch als Schlusswort verwenden. Es ist die Zusammenschau, ohne Angst, moderne Methoden einzusetzen. Danke allen Beteiligten.